So, dann macht mal das Licht aus und zieht die Vorhänge zu, damit eure Kinder nicht ausrasten. Und wir bringen euch jetzt richtig schön in Stimmung mit The Others.
Schreckszene, der Horror-Podcast.
Eine Produktion von Podnews.
Willkommen in der Schreckszene. Ich bin Lena, am anderen Mikro sitzt Ari. Und ich finde, so Herbststimmung und so beginnt mit dem Film, den wir heute gucken, so richtig, richtig gut.
Ja, das stimmt.
Schade, dass wir die Folge im August aufzeichnen und den Film auch im August geguckt haben. Das hat natürlich überhaupt nicht gepasst, aber
ich habe hier gerade schon herbstliches Wetter, also
ja, ich verbiete mir ja vor September Gilmore Girls zu gucken und ich glaube, Stichpunkt 1. September wird hier die Handyhülle geändert, dann nehme ich nämlich die Halloween-Hülle und dann werden hier herbstliche Sachen in die Wohnung geklatscht und dann wird meine Kürbistasse rausgeholt und ich habe mich früher immer über meine Mutter lustig gemacht, dass die immer so doll dekoriert, dass man eigentlich nicht aus dem Fenster gucken muss, um zu wissen, welche Jahreszeit gerade ist. Ja, ich bin genauso geworden.
Ja, machst du nix. Vielleicht, ich habe mir das auch immer vorgenommen, mal ein bisschen zu dekorieren, je nach Jahreszeit. Und vor allem jetzt, wo wir halt ein Haus gekauft haben, will ich eigentlich auch endlich anfangen, für Halloween so richtig, richtig doll dann zu schmücken.
Ja.
Mal gucken, ob ich das jetzt dieses Jahr schon mache oder dann nächstes, wenn die Kleine dann zumindest schon mal ein bisschen älter ist und kein Baby mehr. Aber da habe ich dann richtig Bock drauf.
Ich habe ja auch zwei herbstliche Handyhüllen. Und die eine wird nämlich September angelegt und dann mit dem 31. Oktober entfernt, weil das ist ja die Halloween-Hülle. Aber danach im November will ich nicht schon die winterliche Hülle benutzen. Deswegen kommt dann die mit den Kürbissen und den Blättern.
Okay.
Ist wichtig.
So, bevor wir gleich zu The Others kommen, sprechen wir zu Beginn immer nochmal über Filme, die wir aktuell so geguckt haben. Und da muss ich direkt mal nochmal mit was anfangen, weil das ein guter Bezug nochmal zu unseren letzten Sommerfolgen, nenne ich es jetzt mal, ist. Also mit sommerlichen Horrorfilmen, weil da kam dann nämlich noch eine Empfehlung rein, weil wir ja auch darüber gesprochen haben, dass wir eine Megalophobie haben. Also Lena und ich haben quasi Angst vor großen Dingen. Also große Schiffe oder Wale oder sowas, das. Ne,
ich betone halt nochmal, keine Peniswitze einschicken. Genau. Wir haben sie alle schon gehört. Ich meine das ernst, ich werde nicht lachen, ich werde nicht antworten. Ich habe sie wirklich alle schon gehört.
Und bei der Recherche dann im Nachgang, als ich dann auf Instagram nochmal ein paar Sachen geteilt habe, ist dann mir aufgefallen, dass quasi die Angst vor Meer auch nochmal einen eigenen Namen hat. Das ist dann gar nicht Megalophobie, sondern das heißt dann Thalassophobie. Die habe ich also auch.
Angst vor dem offenen Meer. Die habe ich nicht so doll.
Offenen Meer. Nee, aber du hast noch, weil es gibt auch, du hast ja auch gesagt, dass du Angst vor großen Dingen so unter Wasser hast. Geht mir ja genauso. Also so menschengemachte Dinge, wie zum Beispiel so eine Schiffsschraube, wenn du das so siehst. Das hat ja auch nochmal einen eigenen Namen, diese Angst. Also es ist völlig verrückt. Egal, auf jeden Fall kam dann rein eine Empfehlung von einer Hörerin, die mir den Film empfohlen hat, Survive, gestrandet im Ozean. Ist ein schönes Wortspiel, habe ich mir dann angeguckt.
Ist das das, wo der Ozean weg ist und die dann quasi in der Wüste steht? Den wollte ich gucken und dann stand aber, der ist nur noch ganz kurz verfügbar und ich habe es dann nicht mehr rechtzeitig geschafft, aber ich habe die Empfehlung auch gesehen.
Ey, und ich habe das gerade so noch geschafft. Ich habe irgendwie den angefangen und dann stand da auch nur noch 15 Stunden verfügbar, der Film. Und dann war ich so, oh, ne? Weil ich konnte den auch nicht am Stück gucken. Also ich habe es dann gerade so auch noch geschafft. Und die Idee fand ich eigentlich wirklich cool, so, ne? Also
ja,
da passieren dann so Sachen, dass halt dann sozusagen das Wasser zurückgeht. Also ich glaube, die Pole drehen sich irgendwie oder so. Also so dieses magnetische Feld der Erde, ne? Also dann verschwindet das Wasser, das Festland wird überflutet und so eine Familie, die gerade auf dem Boot ist, die sind dann quasi wie auf dem Meeresgrund, auf dem trocken gelegten Meeresgrund. So, und da treffen die dann auch, ne, dann finden die ja ganz viel Müll und dann auch mal ein Schiffswrack oder ein Flugzeug, was dann, ne, abgestürzt ist und so. Mega coole Idee, finde ich, also für mich, die das halt super creepy findet, alles, was da so unten im Wasser ist. Man hat aber leider gemerkt, dass das Budget nicht so hoch war. Also ich finde, es sah halt nicht so aus wie der trockengelegte Ozean, sondern
ach Kacke.
Ja, sah halt ein bisschen aus wie so eine Felsenlandschaft. So. Also es hätte alles irgendwie ein bisschen besser aussehen können und ich finde, man hätte noch mehr damit spielen können, mit so Sachen unter Wasser, also wie so Wracks und sowas, weißt du? Das hätte noch cooler sein können. Aber trotzdem hat der Film mich irgendwie aufgrund der Idee dann doch ganz nett unterhalten, muss ich sagen. Also irgendwie hatte das was. Hat schon was mit mir gemacht so. Und vor allem, seitdem ich das bei Instagram geteilt habe, diese Videos, ne, zu Megalophobie und was nicht, und Thalassophobie hast du nicht gesehen, mir wird so viel jetzt auf meiner For You-Page angezeigt. So Videos, die so unangenehme Gefühle in mir auslösen. Richtig widerlich. So, das ist schlimmer als die meisten Horrorfilme.
Aber du bist ja da auch irgendwie aus meiner Sicht sehr komisch drauf, weil wenn du Angst vor irgendwas hast, dann guckst du dir das ja aktiv an, um das zu beheben, ne?
Ne, was heißt um zu beheben? Irgendwie ist das halt so, das ist halt so ein Reiz, ne? Dass ich mir das dann angucke und es ist dann, ich halte das Handy dann auch schon so weiter weg, weil ich halt dann und also wirklich und schüttel mich dann, weil ich es so eklig, weil es so unangenehme Gefühle in mir auslöst. Aber ich kann auch nicht so viel davon gucken. Immer mal so ein Video ist okay, aber ich muss auch sagen,
ich
irgendwann
klick sowas
aufhören.
Ja immer weg. Und ich glaube, dadurch rette ich halt meinen Algorithmus, weil wenn mir einmal so ein Video angezeigt wird, dann wird das halt sofort weggewischt.
Ja, bei mir ist jetzt zu spät. Ich bin da jetzt in dem Rabbit Hole gefangen.
Ja, in meinem Algorithmus kommen auch keine Spinnen vor, weil ich glaube, Instagram hat verstanden, ja, das bringt ja nichts.
Oh, ich habe jetzt gerade einen Trailer, den habe ich mir übrigens noch nicht angeguckt. Ich habe nach 3 Sekunden weitergescrollt. Also ich kann dir noch gar nichts zu diesem Film sagen, aber der Trailer beginnt damit, vielleicht habt ihr den ja schon gesehen, wie eine Spinne sich quasi von der Decke runterlässt. Und man sieht halt, dass die dann so Richtung, das schläft halt ein Mensch und hat den Mund offen und diese Spinne ist dann so Richtung Mund und dann habe ich weggescrollt, weil ich dachte, nee, da war ich nicht in der richtigen Stimmung für diesen Trailer für einen neuen Horrorfilm. Muss ich mir noch angucken. Aber
Fun Fact am Rande dazu, kurze Geschichte, weil ich dazu vor einem Jahr oder so mal recherchiert habe. Kennst du dieses Gerücht, dass man 8 Spinnen im Schlaf ist?
Ja, das ist wohl Quatsch.
Ja, aber das Geile ist, man hat dann im Nachhinein rausgefunden, dass halt eine bestimmte Person für ein Magazin das erfunden hat, um halt zu testen, wie schnell sich Falschaussagen im Internet verbreiten.
Ja.
Die Person und das Magazin gibt's aber auch nicht.
Okay.
Und der Name der Person ist ein Anagramm für irgendwie sowas wie, das ist ein Witz oder so. Richtig, richtig geil. Also selbst die ist erfunden. Das fand ich
aber
so
ich will's
cool.
Jetzt auch gar nicht wissen, ob das jetzt stimmt oder nicht. Ich möchte da gar nicht drüber
stimmt
nachdenken.
Gar nicht. Ist komplett erfunden. Also ich habe dann auch was von Biologen gelesen, die halt gesagt haben, also Spinnen sind eigentlich sehr scheu und wenn du atmest, bewegst du dich ja und dann gehen die weg.
Ja, das klingt gut.
Also dass du im Schlaf eine Spinne frisst, ist so dermaßen unwahrscheinlich.
Das ist gut. Das finde ich gut. Hast du denn was geschafft zu gucken?
Ja, ich habe nur enttäuschenden Mist gesehen.
Okay. Dann halt dich kurz.
Ich war ja in so einem Hai-Ding drin. Ich wollte ja unbedingt Hai-Filme gucken. Und deswegen habe ich mir halt auch so eine Liste angeguckt mit den, keine Ahnung, 10 besten Hai-Filmen jemals. Und da wurde mir natürlich Open Water vorgeschlagen. Und ich dachte mir, ja gut, der ist ja auch super bekannt und alles. Guckst du dir den an? Ich dachte halt, Open Water wäre dieser Film, wo die vom Boot fallen und dann nicht mehr zurückkommen. Aber ich glaube, das ist halt Open Water 2. Ich habe den ersten geguckt und ich will jetzt gar nicht unbedingt sagen, dass das ein super schlechter Film ist, aber unter der Prämisse, es ist ein Hai-Film, wirst du halt so, so, so doll enttäuscht, weil es geht einfach um ein Paar und die sind bei so einem Tauchgang-Dings auf dem offenen Meer und jemand verzählt sich und die beiden werden zurückgelassen. Und das war's. Und dann chillen die da halt auf dem Wasser und sterben vor sich hin und streiten sich zwischendurch. Basiert auch auf einer wahren Geschichte, aber mit Haien und so ist da halt einfach nichts.
Also
das
kann
ist einfach eher so ein...
Ja, dass jetzt hier der nächste Shitstorm ansteht, aber ich muss auch... Also ich habe den als Teenie geguckt und fand den auch saulangweilig. Und kann das wirklich
es
nicht
ist halt
nachvollziehen.
Ein Beziehungsdrama, würde ich sagen.
Ich kann das gar nicht nachvollziehen, warum dieser Film so beliebt ist. Also ich kann mich auch nur noch ganz dunkel erinnern, aber ich weiß, dass ich mir damals gedacht habe, ja, nee, passiert ja nichts.
Ja, ich weiß auch nicht, ob der Film überhaupt so beliebt ist oder ob eigentlich nur Open Water 2 so beliebt ist, weil immer, wenn ich mit Leuten darüber gesprochen habe, haben die mir diese Story mit dem Boot erzählt und das klang ganz interessant.
Da catcht
aber
mich
der erste
mal,
der ist es nicht.
Da catcht mich nicht mal meine Angst vor offenem Meer in diesem Film.
Ja, man sieht ja auch kaum offenes Meer. Ich glaube, die hatten halt auch sau wenig Budget, also man sieht da jetzt nicht so mega viel von der Weite.
Okay, gut. Was hast du noch gesagt?
Fand ich nicht gut. Ich habe eine Serie angefangen und abgebrochen, weil ich sie zu schlecht fand. Und zwar die 2. Staffel von Cruel Summer, weil ich mir dachte, ich mochte ja die erste richtig gern. Und ich glaube, du meintest, dass die 2. zumindest okay ist.
Ja, die ist halt nicht so gut wie die erste. Aber ich habe da auch gebraucht, bis ich da reingekommen bin. Und fand sie aber hinten raus dann eigentlich doch noch ganz gut.
Also ich finde halt den Erzählstil einfach so, so schlecht. Ich habe das mal gehört, dass es eigentlich so eine Grundregel ist beim Drehbuchschreiben, dass du halt Show, Don't Tell machst. Also im Prinzip die Beziehung zwischen zwei Leuten, die zeigst du und du nennst sie nicht. Aber hier ist es halt wirklich so, die zwei Mädels kommen aufeinander zu und sagen sowas wie, hallo, du meine beste Freundin. Und ich mir auch so denke, nee. Und die ganze Zeit ist es so. Hey, morgen machen wir doch unseren Abschluss. Und ich denke mir so, zeig das doch ein bisschen subtiler. Zeig doch irgendwie
so,
wie die die Party vorbereiten oder sowas. Aber sie sagen das einfach die ganze Zeit. Und ich denke mir so, Leute, das ist doch kein Hörbuch.
Ja, das hasse ich auch. Ist ein bisschen wie für Dumme dann halt.
Ja.
Okay, hast du noch mehr geguckt oder war's das?
Nee, ich habe nur die zwei Sachen gesehen.
Ah, okay, weil schade. Ich hätte nämlich gedacht, dass du dir noch The Devil's Mouth angeguckt hast, weil das ja auch ein High-Film ist.
Nee, zu dem bin ich aber schon verabredet, weil ich eine High-Horror-Film-Freundin habe, mit der ich jetzt auch Mac geguckt habe. Und sie hat Devil's Mouth schon gesehen und meinte aber, sie würde den mit mir nochmal gucken, damit ich den sehe.
Okay, das überrascht mich jetzt, dass sie den nochmal gucken will, weil ich würde den jetzt nicht nochmal gucken.
Okay.
Ja. Also ich dachte eigentlich, dass wir darüber hinweg sind, dass Leute in Horrorfilmen dumme Entscheidungen treffen, aber hier ist das irgendwie der Fall.
Aber in High-Horror-Filmen dürfen sie das auch, finde ich, grundsätzlich.
Ja, aber der Film war irgendwie so auf Ernst und ich finde die Idee ja auch cool. Also es geht ja um so eine Freundesgruppe, die in so einem Höhlensystem schwimmen wollen und dann taucht da plötzlich ein Hai auf. Das wirkt alles cool und ne so. Und dann, weiß ich nicht, treffen die so dumme Entscheidungen und ich habe das auch in den Kritiken gelesen, dass es nicht nur mir so ging. Dass das irgendwie stört. Aber hey, dann schau ihn dir an, dann sprechen wir dann in der nächsten Folge nochmal ein bisschen genauer drüber. Ansonsten habe ich geguckt, Him, diesen Sporthorrorfilm, der läuft auf Sky, den kann ich nicht empfehlen, der hat mich leider total enttäuscht. Ich finde, da ist die Story nicht gut erzählt, das ist irgendwie total wirr und nee, also mochte ich nicht. Ansonsten habe ich noch geguckt The Last House, der war jetzt ja zwischendurch bei Netflix auf 1. Da geht's ja darum, dass eine Familie nicht mehr aus ihrem Haus rauskommt und dann kriegen sie mit, ey, irgendwie alle anderen in der Nachbarschaft auch nicht. Also da sind die Türen verschlossen, die kriegen die Fenster nicht eingeschlagen und dann beginnt da so ein Überlebenskampf, so weil klar, irgendwann geht ja halt auch das Essen aus, ne, und dann vergehen da so die Tage und Wochen und das ist ganz interessant, dann zu sehen, wie die Familie so agiert, um zu überleben. Ich war mit dem Ende nicht so richtig zufrieden. Also irgendwie bist du am Ende bist du so ein bisschen so, hä, wie, okay, das ist jetzt so die Erklärung. Also es ist irgendwie so ein bisschen, Und habe ich auch in den Kritiken gesehen, dass es auch viele bemängeln. Also dass so auf den letzten Metern reißt der Film das ein bisschen mit dem Arsch ein. Das ist eigentlich schade. So, aber ansonsten war der eigentlich trotzdem auch ganz unterhaltsam. Und ich habe noch geguckt, Five Nights at Freddy's 2, weil der jetzt nämlich auch bei, ich glaube, bei Sky auch drin ist oder bei HBO, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Den habe ich mir auch noch angeschaut und das ist halt, ja, ich würde sagen, für Fans ist das auf jeden Fall wieder was. Ist halt ganz niedlich, ne? Also, so wie du immer gerne sagst, der macht Spaß. Das ist ein Horrorfilm, der halt mal Spaß macht. Aber cool finde ich, es gibt eine so eine Szene, die sehr an das Spiel erinnert. Also wo dann, da sieht man das Büro und das ist dann so richtig aufgebaut wie auch im Spiel. So und da sagt halt auch Josh Hutcherson, der ja die Hauptfigur spielt, Mike, so von wegen, also der muss am Computer dann was machen und guckt dann immer über die Kameras, so wie es auch im Spiel ist und sagt dann auch so von wegen, ey, warum gibt's denn hier keine Türen? Welcher Idiot hat denn dieses Büro konzipiert so ungefähr?
Ah, ja, geil.
Das ist dann halt ein bisschen lustig, wenn man halt das Spiel kennt, so. Weil das ist also sehr Fanservice, diese eine Szene, das fand ich sehr niedlich.
Ja, genau. Hast ja einiges geschafft.
Jo. Genau, dann würde ich sagen, kommen wir mal zu The Others.
Ja, das ist ein Film aus dem Jahr 2001, der als Mystery-Psycho-Thriller bezeichnet wird. Und es geht hier um eine Mutter von zwei Kindern in England, die in einem sehr großen Haus darauf wartet, dass ihr Mann aus dem Krieg zurückkehrt. Und sie hat auch drei neue Angestellte. Und sie legt so ein Verhalten an den Tag, wo man sich so denken könnte, so richtig normal ist das hier alles nicht.
Ja, weil dann auch plötzlich ja seltsame Dinge im Haus passieren.
Irgendetwas ist in diesem Haus. Sie sieht uns. Sie sieht uns. Irgendetwas, das keinen Frieden hat.
Ein Geist? Hast du ihn wirklich gesehen?
Das ist gelogen.
Nein, ich habe nicht gelogen. Was wollen Sie denn? Kinder! Lassen Sie uns in Frieden!
Wie immer kurz vorweg, wir nehmen natürlich hier die ganze Handlung auseinander. Dementsprechend...
Spoiler-Alarm!
Wenn ihr den Film gucken wollt, der ist gerade bei Netflix drin. Und wenn ihr das gleiche Problem habt wie ich, dass ihr das eingibt und ihr findet den Film plötzlich nicht, könnte es daran liegen, dass der Film auch bei euch unter dem spanischen Namen Los Otros eingespeichert ist. Keine Ahnung, was da los ist, aber bei mir heißt er halt nicht The Others, wenn man den sucht bei Netflix, sondern das ist der spanische Titel Los Otros. Keine Ahnung, was da los ist, aber ja.
Und das hat Netflix vermutlich ungefähr in der Woche geändert, in der ich den auch geguckt habe. Weil ich habe den noch unter The Others gesehen und dann hast du mir geschrieben und meintest, der heißt jetzt anders. Ja, weiß ich nicht, warum Netflix
Was heißt, der heißt jetzt anders? Das ist halt einfach der spanische Titel. So.
Ja.
Keine Ahnung, was da los ist, aber ja.
Es ist ja auch, und jetzt gelungene Überleitung, der Film eines chilenisch-spanischen Regisseurs. Also von daher, dann spanischer Titel. Aber sie haben halt auf Englisch gedreht und alles. Ich habe gelesen, er hat wohl das Drehbuch ursprünglich auf Spanisch geschrieben und dann übersetzt.
Mm.
Also er spricht Englisch, aber ja. Das ist ein Film von Alejandro Amenábar. Und der hat auch viele Filme gemacht. Ich kannte von ihm allerdings nicht so viel, weil ich, glaube ich, auch einfach zu viele amerikanische Filme gucke und dann irgendwie wahrscheinlich nicht offen genug bin für anderes.
Aber der kann Film, man da was kennen?
Ja, ich glaube schon. Also ich habe hier gesehen, der Film Das Meer in mir, der ist komplett von ihm. Also er macht dann ganz, ganz oft, macht er so Regie und Drehbuch und Produktion alles in einem und teilweise macht er sogar auch die Musik. Also das sind dann wirklich immer so eine Gesamtkunstwerke von ihm.
Mhm.
Und Das Meer in mir basiert zum Beispiel auf der wahren Geschichte eines Seemanns und der hat auch den Oscar für den besten fremdsprachigen Film bekommen. Also den könnte man kennen. Mhm. Ich kenne ihn aber halt nicht.
Ich auch nicht.
Dann habe ich gesehen, gibt es noch Agora, Säulen des Himmels mit Rachel Weisz.
Mhm.
Das ist irgendwie die Geschichte von einer griechischen Philosophin, Mathematikerin, so um 300 bis 400 nach Christus. Und 2025 erschien von ihm El Cautivo. Wie gesagt, ich kenne die Filme leider nicht, aber ich glaube, wenn sich jemand ein bisschen besser mit Filmen auskennt, dann ist das vielleicht ein bekannter Name.
Hast du gesehen, also ich habe das ist mir zufällig vorne ins Auge gestochen, dadurch, dass der schon ein bisschen älter ist. Da wurde sich noch viel Zeit gelassen, jeden Namen gefühlt, der an der Entwicklung beteiligt war, einzublenden. Das macht man heute, glaube ich, nicht mehr so, ne? Das so ewig noch, so minutenlang gefühlt. So.
Nee, ich glaube, heute geht dann so die Handlung los und du siehst nur so die Namen, ne?
Ja. Und dann war so eingeblendet Executive Producer Tom Cruise unter anderem.
Ach, darauf willst du hinaus. Ich dachte gerade, du willst auf wen anders hinaus. Weil auf das war nämlich auch eine Produktion von den Weinsteins, genau. Ja, nee, zu den Weinsteins habe ich jetzt nichts rausgesucht, weil ich glaube, der eine ist mittlerweile größtenteils dafür bekannt, dass er im Knast sitzt, weil er ganz viel Scheiße gebaut hat. Und Tom Cruise, das ist nämlich auch ein Ding, der war nämlich damals mit Nicole Kidman noch verheiratet, die ja hier die Hauptrolle spielt.
Ah, ja.
Und dieser Film hier war deren letztes Projekt vor der Scheidung. Und in der Woche, in der der Film rausgekommen ist, wurde auch die Scheidung quasi durchgewunken.
Mhm, siehst du mal.
Ja.
Gleich noch ein bisschen Gossip verstrickt in diesem Ja, na gut, dann steigen wir mal in die Handlung ein. Der Film beginnt im Prinzip damit, dass wir die Hauptfigur sehen, nämlich Nicole Kidman, wie du gerade schon gesagt hast. Die spielt hier die Mutter Grace. Und die wacht dann auf. Also es wirkt dann so, als hätte sie vielleicht gerade einen Albtraum gehabt oder so. Und dann sehen wir das Haus, in dem sie wohnt, einmal von außen. Und meine Güte, was ist das für ein Schloss gefühlt? Also,
ja.
Das ist halt so ein fettes englisches Anwesen. Das sieht schon krass aus. Und es ist so komplett in Nebel gehüllt. Deswegen, ne, mystisch, herbstlich, mutet das dann an. Und dann sehen wir halt, wie so drei Leute halt kommen. Und die klopfen dann und Grace öffnet die Tür und sagt dann so ein bisschen verwundert und sagt, ach, ich hatte sie gar nicht so früh erwartet und so. Und die drei stellen sich dann halt vor. Einmal Mrs. Mills, das ist so eine ältere Dame. Dann Lydia, die ist ein jüngeres Mädchen, die stumm ist.
Mhm.
Und Mr. Tuttle, ein älterer Herr, der ja, als Gärtner dann quasi arbeiten sollen. Und Grace erklärt dann, dass der Gärtner, Mr. Tuttle, der darf im Schuppen schlafen.
Nett.
Und Mrs. Mills und Lydia, die dürfen in der Dachkammer schlafen. Und da habe ich mir gedacht, das ist ja nett von dir. Mensch, so ein fettes Haus, es gibt mit Sicherheit das ein oder andere Gästezimmer.
Ja.
Und dann müssen die armen Leute in der Dachkammer und im Schuppen pennen. Also,
ja,
weiß ich nicht.
Und ich will das mal ganz kurz nutzen, um mal hier auf die Leute einzugehen, weil einer der wahren Stars hier in dem Film ist nämlich der Gärtner.
Mhm.
Der wird gespielt von Eric Sykes und ich glaube, wir sind halt einfach mal wieder zu jung, um den zu kennen. Das war ein Schauspieler und Komiker, der 2012 schon verstorben ist. Und der war aber auf einem Level prominent, also der hatte eine eigene Serie, die nach ihm benannt war.
Mhm.
Und der hat so in den 60ern zu den bekanntesten Komikern überhaupt gehört. Und 2005 erschien seine Autobiografie, also der ist halt wirklich krass berühmt gewesen. Und er hat auch bei Harry Potter und der Feuerkelch mitgespielt. Und zwar die große Rolle Frank Bryce. Und das war der Gärtner von Voldemort.
Der Gärtner
Toll,
von
oder?
Voldemort?
Es gibt, glaube ich, kurz mal einen Rückblick, wo man irgendwo kurz den Gärtner im Hintergrund sieht. Das ist er.
Ach so, ich dachte gerade eher, als ich jetzt so an das dachte ich so, ach ja, ist das nicht der Hausmeister?
Nee.
Nee? Der Hausmeister, der dann getötet wird von ihm?
Oh, weiß ich jetzt
nicht.
Naja,
ist auch egal.
Bei diesem komischen Potterpedia oder wie auch immer das heißt, stand, dass er der Gärtner war.
Ich dachte, er ist der in der hier jaulenden Hütte. Ist es jaulende Hütte? Klingt gerade falsch in meinem Ohr. Getötet wird. Naja, egal.
Dann das stumme Hausmädchen wird gespielt von Elaine Cassidy. Sie hat auch in ein paar Filmen mitgespielt, die ich aber nicht kannte. Man könnte sie aber aus dem Musikvideo kennen von Coldplay, The Scientist. Das ist das mit Nobody Said It Was Easy. Super bekanntes Musikvideo. Da hat sie die weibliche Rolle gespielt. Und ansonsten auch Bertha Mills. Die wird gespielt von Fionnuala Flanagan. Die hat auch ganz viel gedreht, aber The Others war schon das Größte, was sie gemacht hat. Und sie hatte aber auch eine Rolle in Tribute von Panem, Ballad of Songbirds and Snakes. Hast du sie da zufällig erkannt?
Nee, wären es jetzt die Originale gewesen, die vier Filme, dann schon eher, weil die habe ich halt gefühlt schon tausendmal gesehen, aber die neueren Filme halt nicht so.
Okay. Und bei Nicole Kidman habe ich mich mal wieder ein bisschen blöd gefühlt, weil ich wusste natürlich, das ist ein wahnsinnig berühmter Name und sie ist eine wahnsinnig berühmte Frau. Hab mir die Filme angeguckt, in denen sie so mitgespielt hat. Ich kenne wirklich einfach so gut wie keinen. Also ich habe gesehen, sie hat mitgespielt bei Der Distelfink. Das ist eine Buchverfilmung von Donna Tartt und das Buch ist eins meiner absoluten Lieblingsbücher. Ich fand den Film aber nicht gut.
Mhm.
Und ja, das war halt auch wirklich der einzige, den ich kannte.
Also für mich, ich kenne bestimmt noch mehr mit ihr, aber ich verbinde sie einfach ganz viel so mit Moulin Rouge, weil ich halt den Film liebe. Und dann ist sie ist ja so eine Serienmaus auch geworden jetzt, ne? Also sowas wie zum Beispiel The Undoing kann ich nur empfehlen mit ihr und Hugh Grant. Ist auch eine Serie, die dir hundertprozentig gefallen würde. Kannst du dir mal reinziehen?
Ja, ich habe gerade Hugh Grant gehört.
Oder The Big Lies, glaube ich.
Ja, Big Little Lies habe ich gesehen, das hat sie produziert. Also ich habe es nicht geguckt, aber das ist mir ins Auge gestochen.
Da habe ich die erste Staffel gesehen, die fand ich auch ganz cool.
Ah, okay. Ich habe sonst gesehen, dass sie vor allem bekannt ist für Batman Forever, da spielt sie anscheinend mit. Verliebt in eine Hexe. Der Goldene Kompass, da weiß ich gar nicht, ob ich das als Kind mal gesehen habe. Aquaman, The Northman und Baby Girl. Und sie hat 2003 auch mal den Oscar als beste Hauptdarstellerin bekommen für The Hours von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Okay, weiter in der Handlung. Die Dienstboten, die neuen, sind jetzt hier quasi dann angekommen und fragen dann auch, wo dann eigentlich der Hausherr ist. Und Grace erklärt dann, dass der vor anderthalb Jahren in den Krieg gezogen ist und dass sie seit Kriegsende keine Nachricht von ihm hat. Und da habe ich Lena die Hausaufgabe aufgegeben, mal zu gucken, welcher Krieg denn jetzt eigentlich. Weil sie dann nämlich später auch noch erklärt, dass die keine Elektrizität im Haus haben. Sie haben gelernt, ohne sie zu leben, weil sie sagen, die Deutschen haben sie im Krieg ständig abgestellt. Also die Elektrizität.
Ja, das ist eigentlich ganz passend und auch, glaube ich, gar nicht mal so unlogisch, weil ich habe schon mal ein Buch gelesen, was so nach dem Zweiten Weltkrieg auf den Kanalinseln spielt. Und dieser Film hier, der spielt auf Jersey. Jersey gehört zu den Kanalinseln, also im Ärmelkanal, und ist damit nicht direkt Teil des Vereinigten Königreichs, aber direkt der britischen Krone unterstellt. Also irgendwie so ein Mittelding. Und diese Kanalinseln, ich weiß gar nicht, ob die damals alle besetzt wurden von den Deutschen, aber zumindest Jersey wurde besetzt. Und das Buch, das ich gelesen habe, da ging es um Guernsey, die war auch besetzt. Und dann haben die Deutschen sich da quasi breit gemacht und den Bewohnern ging es dementsprechend dann nicht so gut. Diese Inseln, die haben sogar eine eigene Währung. Man zahlt da nämlich mit Jersey-Pfund, aber britische Pfund werden auch akzeptiert. Und Jersey wurde ab 1940 von der deutschen Wehrmacht besetzt. Vorher wurden noch ganz viele, die da gelebt haben, nach England evakuiert, damit sie den Scheiß halt nicht mitmachen müssen. Aber einige sind halt da geblieben. Und ab 1942 wurden dann auch Zivilisten ins Deutsche Reich einfach deportiert. Und ich glaube, also so wie ich das in dem Film auch wahrgenommen habe, ist der Mann ja auch freiwillig in den Krieg gezogen, was sie ihm ja auch vorwirft.
Hm.
Aber andererseits, wenn er halt auf dieser Insel gelebt hat, die von den Deutschen besetzt war, die ihn ja ganz, ganz doll geschadet haben, ist ja dann vielleicht auch verständlich, dass er dann gesagt hat, ich will jetzt kämpfen gegen die.
Genau, und der, also wir sind jetzt hier dann, ich weiß gar nicht, ob das mal gesagt wird, aber es spielt im Jahr 1945.
Naja, das ist ja schwierig. Sie können es ja nicht sagen am Anfang, dass es 45 spielt, aber da können wir später nochmal drauf zurückkommen.
Naja, weil sie aber, glaube ich, sagt, seit Kriegsende habe ich nicht gehört, obwohl, es kann ja gut, dann könnte es auch später sein, ne?
Naja, also da müsste ich jetzt das Ende vorwegnehmen.
Okay, na gut, dann lassen wir das erstmal.
Ja.
Sie führt dann auf jeden Fall das neue Personal durchs Haus und erklärt dann auch, dass keine Tür geöffnet werden darf, ohne dass die vorherige abgeschlossen wurde.
Und das macht sie aber gar nicht. Sie hält sich selber nicht an ihre Scheißregel.
Nee? Oh, das bin ich aufgefallen.
Nein! Das habe ich auch in so Subreddits gefunden, dass Leute sich auch darüber aufgeregt haben, weil teilweise schließt sie dann vielleicht die andere Tür, aber sie schließt dir dann auch nicht ab, sondern sie drückt dir nur so zu oder so. Sie präsentiert eine Regel, an die sie selber nicht glaubt.
Aber vielleicht, weil sie dann nochmal zurückgeht. Das kommt ja durchaus mal vor, dass sie nur einmal kurz in den Raum geht, weil sie dann Mrs. Mills Bescheid sagt, hier, zieh mal Vorhänge zu, weil meine Tochter geht gleich hier durch und so.
Ja, aber die ist da selber extrem nachlässig.
Naja, okay. Sie sagt auf jeden Fall, dass es 15 Schlüssel gibt für 50 Türen. Klingt auf jeden Fall super anstrengend. Und ja, dass da ganz akribisch drauf geachtet werden muss. Denn die Kinder haben eine Lichtallergie. Und die sind halt ein bisschen, ja, aufgeweckt, nenne ich es mal.
Weil ich
würde sagen, die sind vom Alter her, würde ich sagen, irgendwie so 8 und 10, hätte ich jetzt geschätzt.
Ja.
Also Nicholas ist der Jüngere, der würde ich sagen, ist halt so ungefähr 8. Und Anne würde ich auf so auf 10 schätzen. Und die haben natürlich auch viele Flausen im Kopf und haben aber eben eine Lichtallergie. Und deshalb müssen auch immer akribisch alle Vorhänge zugezogen werden. Und dieses mit den Türen muss halt passieren, damit halt die Kinder nicht aus Versehen in einen Raum laufen, in dem die Vorhänge auf sind.
Ja, und ich habe mich zu dieser Lichtallergie belesen. Es gibt eine Interpretation dafür, da können wir aber leider auch erst später drauf zurückkommen, bitte erinnere mich daran. Aber es kann rein theoretisch sein, dass die wirklich eine Lichtallergie haben. Es gibt diese Krankheit, die heißt Xeroderma pigmentosum. In Deutschland beispielsweise sind davon aktuell wahrscheinlich ca. 80 Menschen betroffen, in ganz Deutschland.
Mhm.
Und das liegt auch unter anderem daran, dass es halt häufig Kinder sind, die das haben, weil die meisten Personen, die diese Krankheit haben, irgendwann innerhalb ihres ersten Lebensjahrzehnts sterben. Das ist ein Gendefekt. Und da ist es so, dass bei Kontakt mit UV-Strahlen, da bilden sich so Entzündungen und dann auch später Warzen, die sich dann zu so Hautkrebsformen entwickeln können. Das heißt, das Hautkrebsrisiko ist einfach extrem erhöht. Und das ist halt so hoch, dass die Betroffenen in der Regel wirklich eigentlich gar keine Sonne abkriegen sollen oder wenn, dann halt nur extrem geschützt. Und ich habe gelesen, und das finde ich super schön, und ich finde, das wäre eigentlich eine richtig gute Ausgangslage für einen Film, dass es in den USA schon erste Feriencamps gibt für Kinder, die diese Krankheit haben, weil die ja immer nur nachts raus dürfen. Deswegen werden die auch Mondscheinkinder genannt. Aber dadurch sind die halt sozial extrem isoliert.
Ja.
Aber dass es dann so Camps gibt, wo dann extra darauf geachtet wird, das finde ich sehr schön.
Ja, das finde ich auch voll schön. Und da machen die bestimmt nachts immer ganz viel so Aktivitäten, so Nachtwanderungen und sowas.
Ja, voll cool.
Ja.
Und es ist aber, und deswegen müssen wir das später nochmal vielleicht ein bisschen durchinterpretieren, eigentlich ein bisschen unrealistisch, dass ihre beiden Kinder diese Krankheit haben, weil das ist nämlich ein gehen, was rezessiv vererbt wird und nicht dominant. Das heißt, dass deine beiden Kinder das kriegen, ist nicht sehr wahrscheinlich.
Ja, ich glaube auch, dass, also der Gärtner sagt das ja später auch nochmal, im Sinne von, es kann ja auch einfach sein, dass sie das irgendwann nicht mehr haben. So, ne, also das, sie testen es ja,
gut,
ja
warum
nie
der Gärtner
aus.
Das sagt,
ne?
Ist klar.
Ja, weil er irgendwie sagt, keine Ahnung, er kennt irgendwen, der mal Rheuma hatte und plötzlich hatte er es nicht mehr. Ist auch egal, auf jeden Fall könnte ich mir auch vorstellen, weil sie ist so eine, ja, so eine Kontrollwahnsinnige, habe ich so ein bisschen das Gefühl.
Ja.
Dass sie, es gibt doch auch, das hat doch auch einen Namen, so dieses Mütter, die dann ihren Kindern einreden, dass sie krank sind, damit sie so
Ach
Schutz...
Ach so, ja, da wurden wir neulich verbessert. Dass es nämlich nicht das Münchhausen-Syndrom, sondern das Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom ist.
Siehst du mal. Das hast du dir gemerkt? Ja. Wow.
Ja, weil ich das sehr interessant fand. Und weil das halt total wichtig ist, weil ja ganz, ganz viele Ärzte, wenn Frauen mit kranken Kindern kommen, denen das pauschal so ein bisschen unterstellen. Und dann werden oft Krankheiten nicht wahrgenommen.
Hm. Ja. Also es
wirkt obwohl halt dieses Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom gar nicht so ultra doll verbreitet ist.
Ja, also es wirkt so ein bisschen so, als wenn sie sozusagen den Kindern das auch ein bisschen einredet, dass sie das haben, damit sie gebraucht wird.
Es kann ja auch sein, dass eins der Kinder das hat
und
sie sich aber denkt, ja gut, bevor ich jetzt die Kinder hier getrennt voneinander aufziehe und mir da voll den Stress mache, sage ich einfach, dass es beide haben.
Hm. Wobei, dass sie das sozusagen den Kindern einfach erzählt, damit sie ja gebraucht wird, fast schon kein, also... Mit dem, was sie danach dann nämlich einmal sagt zu der Mrs. Mills, sie sagt nämlich, dass diese Lichtsituation unerträglich ist, glaube ich fast nicht, dass sie das macht. Weil sie, also man merkt schon, dass sie das selbst auch belastet, dass sie ständig, also sie selbst kann sich ja dem Sonnenlicht aussetzen, aber sie kann ja nicht den ganzen Tag so, Kinder, ihr sitzt jetzt mal schön hier im dunklen Zimmer und ihr beschäftigt euch jetzt mal den ganzen Tag alleine und ich gehe jetzt mal in ein schönes, sonnendurchflutetes Zimmer und mache jetzt mein Ding hier so, weißt, so geht's ja auch nicht.
Ja.
Dementsprechend, ja, aber sie stickt sehr gerne und das geht nur bei gutem Licht, so, ne, deswegen, ja. Zieht sie sich dann da schon auch mal zurück. Sie erklärt nämlich auch, dass Stille etwas ist, in dem, auf das in diesem Haus sehr großen Wert gelegt wird. Sie kriegt sehr leicht Migräne, deswegen sollen die Kinder bitte nicht auf dem Klavier rumklimpern. Und sie erklärt dann auch, dass es kein Telefon gibt, kein Radio und so. Ja, weil sie es einfach sehr gerne still hat, weil sie sehr schnell Migräne kriegt. Und da denke ich mir so, meine Güte, die armen Kinder, da kannst du schon, ne, sozusagen musst du den ganzen Tag im Dunkeln sitzen, nur mit so ein bisschen Kerzenschein. Und dann darfst du nicht mal Krach machen. Das ist ja die Hölle als Kind.
Boah, andererseits, ich glaube, wenn ich ein Klavier zu Hause hätte und zwei kleine Kinder, würde ich denen auch erzählen, dass ich Migräne habe.
Ja, aber die anscheinend dürfen die ja gefühlt gar keinen Krach machen und gar nicht Kind sein. So.
Ja, das ist natürlich doof.
Weil die Mutter so eine, ja, die sehr, also die wirkt schon sehr streng. Das merkt man nachher dann auch an der Erziehung. Also, man sieht dann sozusagen, wie sie so ihre Kinder unterrichtet ein bisschen und es ist alles sehr, sehr gläubig, würde ich es jetzt mal nennen. Das hat auch einen Namen, habe ich gelesen. Bigotter, sagt man das so?
Bigotterie.
Ja, du bist doch hier unsere Klosterschülerin.
Ich bin aus der Kirche ausgetreten übrigens. Ja. Ja, aber Bigotterie ist halt irgendwie so, also die Definition zumindest dafür ist halt, eine Scheinheiligkeit. Also im Prinzip, man verhält sich ja den Kindern gegenüber so ein bisschen schlecht und unterdrückend und nutzt halt einfach so die Autorität der Religion.
Hm.
Also so nach dem Motto, sei jetzt ruhig, sonst ist Gott sauer auf dich, einfach nur, weil ich will, dass das Kind ruhig ist. So das ungefähr.
Genau, und hier ist ein ganz schönes Beispiel mit dem Lügen. Also da geht es um irgendeine Geschichte, wo ein Kind gelogen hat. Nee, wo ein Kind die Wahrheit gesagt hat und dafür dann getötet wurde und die Kinder verspotten das dann so ein bisschen und sagen, boah, war das Kind dumm. Es hätte doch einfach lügen können und sagen können, nee, ich glaube nicht an Gott.
Ja.
Und die Mutter ist natürlich dann so, wie, du hättest Gott verleugnet und so und naja, dann wärt ihr aber in den Limbus gekommen und dann soll Nicholas die vier Höllen aufzählen.
Also ich habe wirklich nicht gecheckt, was das mit den vier Höllen ist, weil ich habe am Anfang direkt gerafft, dass das mit dem Limbus, dass das keinen Sinn ergibt, weil der Limbus... Der ist nämlich für Leute, die unverschuldet nicht in den Himmel kommen. Also der Limbus ist im Prinzip für Kinder, die gestorben sind, bevor sie getauft wurden. Oder halt für Kinder, die gestorben sind, weil die Eltern nicht gläubig sind. Dafür ist halt der Limbus. Mhm. Aber ansonsten dachte ich mir, es gibt doch 10 Höllenkreise. Was ist denn jetzt hier 4 Höllenkreise? Weiß ich nicht. Aber Limbus ist von Anfang an bescheuert, weil ein Kind, was sündigt, also erstens zählen, glaube ich, Sünden bei Kindern gar nicht. Also ich glaube, ein Kind, was lügt, kommt nicht in die Hölle. Und in diesen scheiß Limbus kommst du nur, wenn deine Eltern das verkackt haben, dich zu taufen.
Hm.
Aber da kommen die Kinder ja dann auch später drauf. Also ich glaube, das Mädchen sagt dann ja auch irgendwie so, ja, ich habe das mal nachgelesen und man kommt gar nicht in den Limbus, wenn man lügt, sondern nur, wenn man nicht getauft ist. Ja, hat sie recht. Argumentativ zerlegt.
Also Nicholas zählt das auch sogar noch auf mit den 4 Höllen. Ich weiß, ich hab's mir jetzt auch nicht gemerkt, aber egal. Auf jeden Fall, man merkt halt, huiuiui, die Mutter ist sehr darauf bedacht, ne, dass hier alles, ne, so, Gott hat die Welt erschaffen in 7 Tagen, blablablub. Und da sagt ja dann Anne auch so, nee, glaube ich nicht. Ne, also man merkt schon, dass die Kinder das hinterfragen, was die Mutter versucht, denen aufzudrücken. Die sind ein bisschen aufmüpfig.
Ja.
Das ist dann auch der Grund, weshalb Grace Anne ins Musikzimmer schickt. Weil sie dann halt sagt, ist mir jetzt zu bunt hier mit euch. Ihr lernt jetzt eure nächste Lektion getrennt voneinander. Sie schickt sie dann ins Musikzimmer. Zwischenzeitlich kriegt sie noch mit, dass das neue Personal auf gut Glück ins Haus gekommen ist, weil der Postbote nämlich schon seit Tagen die Post nicht abgeholt hat, also Briefe, die sie quasi verschicken wollte, unter anderem auch die Zeitungsannonce, die sie aufgeben wollte. Und die Mrs. Mills sagt dann halt, ja, also wenn wir ehrlich sind, wir sind auf gut Glück hergekommen, weil in so einem großen Haus wie diesem wird eigentlich immer irgendwie Hilfe gesucht. Und deswegen haben wir gedacht, wir versuchen es einfach mal. Und dann sagt sie auch, okay, gut, sie können bleiben, alle chicky. Währenddessen hört sie dann plötzlich jemanden weinen und denkt halt erst, es ist Nicholas, dann rennt sie zu ihm. Dauert natürlich immer alles, wir müssen ja wieder gefühlt 1000 Türen aufgeschlossen werden auf dem Weg dahin. Nicholas war das aber nicht. Und dann denkt sie, okay, dann muss es ja Anne sein. Rennt dann zu Anne ins Musikzimmer und auch die sagt, nein, ich habe nicht geweint. Das war Victor. Und fragt natürlich Grace, also die Mutter, Nicole Kidman, wer ist denn Victor? So, ja, das ist ja der kleine Junge, der hier immer mal rumläuft. Und dann ist es halt natürlich so, hä, erzähl kein Stusskind, ne? Hör mal auf zu lügen. Und
ja, aber dann denke ich mir auch so, ja, dann erklär du dir doch bitte, wo das Weinen herkommt. Wenn du mit der Antwort nicht zufrieden bist, dann frag doch nicht.
Ja, und sie sagt ja auch von wegen, hey, die Tür war ja verschlossen.
Ja.
Wie soll denn das Kind hier reingekommen sein? Und plötzlich sieht sie, dass die Tür auf ist. Und sie wundert sich dann halt schon. Denkt sie so, hey, die Tür habe ich doch gerade abgeschlossen. Warum ist die Tür offen?
Boah, eigentlich hätte das schon ein Hinweis sein können.
Naja, sie hat dann das Personal, das Neue, natürlich im Verdacht und sagt halt, ey, ich habe doch gesagt, hier immer schön die Türen abschließen und so. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Und macht die natürlich erstmal schön zur Sau. Und dann passiert des Nachts plötzlich noch etwas Seltsames. Die Vorhänge bei den Kindern sind plötzlich auf. Und Nicholas denkt natürlich, dass Anne das war, ne, so ein bisschen, um ihn zu ärgern. Aber Anne sagt dann wieder, das war ich nicht, das war Victor.
Ja.
Und sie sagt dann auch zu Victor, berühr bitte mal die Wange von Nicholas, damit er weiß, dass du wirklich da bist. So. Und dann sehen wir halt, wie plötzlich eine Hand Nicholas Wange berührt. Und der fängt natürlich an zu schreien, verständlicherweise. Und ja, weil die Mutter dann wieder denkt, dass Anne sich das alles einbildet und nur ein bisschen hier Streiche spielt, wird sie halt bestraft und muss jetzt in den nächsten Tagen sehr, sehr viel laut lesen. Lektionen, ich weiß gar nicht, aus irgendwelchen gläubigen, christlichen, was weiß ich was, Büchern. Und dann gibt es halt so eine Szene, Grace, also die Mutter, sie steckt gerade und hört dann plötzlich über ihr in dem Raum so Gepolter. So, und wir wissen ja, die Frau ist sehr anfällig für Migräne.
Mhm.
Dementsprechend sagt sie natürlich gleich zu Mrs. Mills, ob sie denn Lydia bitte mal Bescheid sagen kann. Sie soll nicht so trampeln. Ne, sie ist schon wieder kurz vor Migräne. Dann sagt sie, alles klar, ich sag Bescheid. Und dann hört sie immer noch Gepolter, kurze Zeit später. Und steht dann schon auf, weil sie sich denkt, naja, jetzt muss ich wohl selber mal ein Machtwort sprechen. Und sieht dann plötzlich Mrs. Mills und Lydia draußen stehen. Hört aber über sich in dem Raum immer noch das Gepolter.
Ja.
Anne steht irgendwo im Flur auf der Treppe und liest ihr Buch und Nicholas ist in irgendeinem anderen Raum. Wo kommen jetzt diese Geräusche her? Und dann sagt halt Anne, ja, da sind Leute. Ich hab's dir doch gesagt. So, und dann geht Grace, also die Mutter, halt in einen Raum, wo so alle Möbelteile mit so weißen Laken bedeckt sind. Und dann hören wir halt plötzlich so ein Geflüster, wie jemand sagt, sie ist hier, sie sieht uns. Und Grace ist dann natürlich total aufgebracht und reißt dann alle Laken runter, weil sie denkt, darunter versteckt sich jemand. Und die Tür schließt sich dann auch plötzlich von alleine hinter ihr.
Fand ich schon auch echt gruselig.
Ja, schon.
Also ich hatte schon wieder Hände im Gesicht.
Ja, aber du halt natürlich denkst, jeden Moment unterm Laken ist irgendwas.
Ja, aber es gibt eigentlich gar nicht so krasse Jumpscares in dem Film, ne? Man rechnet nur einfach die ganze Zeit damit.
Ja. Anne zeichnet dann auf jeden Fall die Leute, die sie gesehen hat. Also, und genau, das, man sieht dann, ich glaube, einen Vater, eine Mutter, dann halt einen kleinen Jungen, Victor, und noch so eine ältere Frau. Und diese ältere Frau, die sieht ein bisschen gruselig aus, die hat so krause Haare. Und die sieht sie am häufigsten. Und jetzt denkt die Mutter natürlich, ey, hier verstecken sich irgendwelche Leute. Das Haus ist, wie gesagt, riesig. Also sich da drin zu verstecken,
ja,
ist nicht schwer. Also das geht schon so. Und dementsprechend packt sie die Kinder in einen dunklen Raum, schnappt sich das Personal und sagt so, jetzt werden hier alle Vorhänge aufgerissen. Ich will nicht, dass sich hier irgendwer in einer dunklen Ecke versteckt. Bewaffnet sich mit einer fetten Wumme und dann rennen die halt durchs Haus und durchsuchen Zimmer für Zimmer, finden aber niemanden. Und Grace guckt dann ja so Bilder durch vom Haus. Sie vergleicht das dann mit der Zeichnung von Anne und will dann gucken, hey, ne, sind das irgendwelche Leute, die hier mal gelebt haben? Wollen die ihr Haus zurück oder was weiß ich? Und guckt sich halt eben, wie gesagt, alte Bilder an, die sie da irgendwie in so einer Bilderkiste, Fotokiste findet. Und sieht dann plötzlich Leute, die alle so die Augen zu haben. Also die halt aussehen, als würden sie schlafen. Und fragt dann Mrs. Mills, was ist denn das hier? Warum gibt es denn hier, hier ist ein Buch mit Bildern von Leuten, die schlafen. Und dann sagt Mrs. Mills, die schlafen nicht, die sind tot.
Ja, und in diesem Buch, bei diesen ganzen Fotos, die sie sich anguckt, da ist der Regisseur irgendwo mit dabei, der hat sich da mal dazu gelegt. Und das mit den Toten, dass man die nochmal fotografiert, das hat man wirklich gemacht, aber nicht einfach irgendwie so aus so einer künstlerischen Idee, sondern weil Fotografieren ja sowas mega Aufwendiges war damals und weil das auch teilweise sehr teuer war. Und manche Familien haben das einfach erst nach dem Tod gemacht, weil sie dann halt festgestellt haben, so, jetzt ist Oma mit 80 gestorben. Scheiße, wir haben es in den letzten 80 Jahren nicht geschafft, Oma zu fotografieren. Dann jetzt halt nach dem Tod, damit wir noch ein Bild haben.
Mhm.
Und da muss ich auch sagen, also falls ich mal verende und irgendjemand hat kein Bild von mir, lebt bitte damit, dass du kein Bild von mir
also
hast.
Also Chance verpasst. Sorry, hast lange genug Zeit gehabt.
Ja, nee, so hat man das gemacht, aber ich habe früher mal was darüber gelesen, dass ja Leute auf so alten Bildern nicht lächeln, weil das ja einfach damit zusammenhängt, dass die Belichtungszeit so ultra lang ist und das dann halt für das Fotomodel super anstrengend ist, so lange zu lächeln.
Hm.
Und da ist es ja einfach Jackpot, wenn das Fotomodel schon tot ist. Also lächeln ist dann auch nicht, aber ne?
Ja, also hier im Film erklärt ja Mrs. Mills das so, dass man das damals angeblich gemacht hat, weil man gedacht hat, die Seelen würden durch die Porträts weiterleben.
Da habe ich nichts zu gelesen. Also das war ja vielleicht nicht so wirklich.
Die Idee finde ich aber eigentlich ganz schön.
Ich möchte einfach, glaube ich, nicht fotografiert werden, wenn ich tot bin. Bitte lasst es.
Ja, es ist natürlich schon makaber und deswegen sagt Grace auch, schaffen Sie es weg, ich will das nicht in meinem Haus haben.
Ja.
Sie wird dann nachts wach, weil sie plötzlich hört, wie jemand auf dem Klavier spielt. Und natürlich geht sie gucken, wundert sich, ey, warum ist hier schon wieder diese Holzklappe, die quasi die Tasten verdeckt, hochgeklappt, so klappt das wieder zu und merkt dann schon wieder, wie die Tür irgendwie knarzt und sich bewegt und sie guckt dann halt und macht sie so, ne, bewegt sie so ein bisschen und plötzlich wird sie ihr halt vor der Tür, vor der Nase zugeschlagen und sie will jetzt halt den Pfarrer aufsuchen in der Gemeinde, um den um Hilfe zu bitten, weil offensichtlich gehen da ja irgendwelche übernatürlichen Sachen im Haus vor, ne, so vielleicht irgendwas Geistermäßiges oder sowas. Und dementsprechend läuft sie dann los und will halt eben ins Dorf. Und wir sehen dann, wie Mrs. Mills sich mit dem Gärtner unterhält und er fragt.
Ja, die lässt dann fast so ein bisschen irgendwie.
Ja. Genau, und er sagt dann halt auch so, naja, was machen wir denn jetzt? So, ne? Und dann sagt Mrs. Mills, ja, alles gut, die kommt nicht weit, der Nebel wird sie schon aufhalten. Es ist mal wieder sehr neblig. Und Grace, also die Mutter, Nicole Kidman, bittet halt den Gärtner, bevor sie geht, vorher noch so, ey, kannst du mal Augen offen halten? Gibt's hier irgendwo Grabsteine? Ne? Angeblich gibt's hier einen kleinen Friedhof und ne, weil sie so dieser Name Victor, was halt Anne sagt, ne, vielleicht ist das ja ein verstorbener Junge, was weiß ich. Kannst mal gucken. Ja, ja, okay, alles klar. Und Mrs. Mills sagt dann auch nämlich noch zum Gärtner, weil der halt fragt, wann sollen wir denn die Geschichte ans Tageslicht bringen? Und Mrs. Mills sagt alles zu seiner Zeit und sagt, ach ja, apropos, und zeigt auf Grabsteine, die der Gärtner dann wiederum mit Laub bedeckt, damit man die nicht mehr sieht. Und du denkst dir halt schon so, was ist denn da los? Was verheimlichen die?
Da geht ja jemand nicht seiner Aufgabe nach.
Ja, Grace verirrt sich dann im dichten Nebel und trifft dann, surprise, surprise, plötzlich ihren Ehemann.
Ja.
Der jetzt anscheinend aus dem Krieg wiedergekommen ist.
Und der ist auch super berühmt, der Schauspieler, obwohl der hier eine recht kurze Rolle eigentlich hat. Mhm. Der wird gespielt von Christopher Eccleston und der hat auch in sehr vielen Filmen mitgespielt. Er war unter anderem der 9. Doctor Who. Und hat aber nach einer Staffel die Serie verlassen und hat sich später dazu geäußert und meinte, er hätte das gemacht, weil ihm nicht gefallen hat, wie man am Set die Angestellten behandelt hat.
Mhm.
Das finde ich eigentlich cool von ihm. Und wir kennen ihn beide, es ist mir noch nicht aufgefallen, aus 28 Days Later.
Mhm.
Ist gar nicht so lange her, dass wir darüber gesprochen haben. Da war er Major Henry West.
Ja.
Und da der recht früh aufgezählt wurde in dieser Liste, glaube ich, der war das Hauptarschloch von den ganzen Soldaten, ne?
Ja, war auch. Ich muss das nämlich nachgucken, weil ich mir nämlich auch dachte, Mann, den kennst du irgendwoher. Woher kennst du den denn? Übrigens ging es mir auch so bei der Tochter, bei Anne. Ich dachte, das muss ich jetzt nachschauen. Die kennst du irgendwoher. Das ist hundertprozentig eine Kinderschauspielerin. Und war dann ganz überrascht, als sie gesehen hat, nee, kenne ich nicht.
Nee, die Kinder sind beide nichts geworden. Also,
ja.
Anne hat. Mann, also, die haben vielleicht was aus ihrem Leben gemacht, aber nicht im schauspielerischen
ja,
Sinne. So.
So besser, ja.
Also, die wurden beide nur als Kinderschauspieler gelistet. Sie hat noch mitgespielt bei Das Mädchen mit dem Perlenohrring. Ich glaube, den wollte ich mal gucken.
Ja, der Titel sagt mir auch was, aber ich habe den auch nie gesehen.
Ja. Und der Junge. Der hat noch irgendwie in zwei Filmen mitgespielt, die ich nicht kannte. Und der ist heute Backstage-Manager. Also der hat quasi noch was mit Filmen am Hut.
Mm.
Aber halt nicht vor der Kamera oder auf der Bühne, sondern eher im Hintergrund.
Ja, ich dachte mir dann nämlich, dass sie mich, glaube ich, einfach, also Anne, die Tochter, dass sie mich, glaube ich, erinnert einfach an Kirsten Dunst.
Okay.
Weil die wiederum hat ja auch als Kind angefangen zu Schauspielern. Unter anderem zum Beispiel in Interview mit einem Vampir. Über den ich ja auch ganz dringend mal mit dir sprechen will, über den Film.
Ah ja, stimmt.
Zum Beispiel, oder bei Jumanji oder so, ne? Also die hat ja als Kind auch schon geschauspielert. Und ich glaube, dass sie mich einfach, glaube ich, an Kirsten Dunst erinnert. Die sehen sich ein bisschen ähnlich so als Kinder. Naja.
Weiß ich nicht mehr. Ich habe sie gerade nicht vor Augen, aber kann sein.
So, nachdem Grace jetzt im dichten Nebel im Wald ihren Mann wieder gefunden hat, beziehungsweise der ist jetzt zurückgekehrt aus dem Krieg, der freut sich natürlich auch total, seine Kinder wiederzusehen und so, wirkt dann aber sehr verstört, also sehr abwesend. Ne? Die essen dann auch immer ständig alleine und so, ja, Papi liegt im Bett, dem geht's nicht so gut und sowas.
Und man hört wohl, da habe ich ehrlich gesagt selber nicht drauf geachtet, aber ich habe irgendwie den Hinweis auf Reddit oder sowas gefunden. Als er ankommt ins Haus, hört man wohl so Ketten klirren und die haben sich ja am Anfang mal über Geister unterhalten, die beiden Kinder. Und Anne sagt, ja, bist du bescheuert, dieser Victor, der kann kein Geist sein, weil Geister sind halt so
Aha.
Menschen mit Laken über den Kopf, die so klirrende Ketten hinter sich herziehen.
Mm, stimmt.
Und als der Vater kommt, hört man wohl so eine Kette. Ist mir leider selber gar nicht aufgefallen, aber
okay.
Fand ich eigentlich cooler Hinweis.
Hm. Ja, es kommt dann auf jeden Fall zu einer ja, ganz komischen Auseinandersetzung. Grace soll nämlich ihr Kommunionskleid mal anprobieren, weil nicht Grace, sondern Anne natürlich, die soll ihr Kommunionskleid anprobieren.
Ja.
Und Grace, also die Mutter, die ne, sagt dann halt, na, dass wir noch ein bisschen was anpassen und so, ne? Ja, kannst du noch kurz anbehalten, geht dann aus dem Raum raus und als sie wiederkommt, sieht sie unter dem Schleier, den sie halt hat, sie sieht ein bisschen aus wie eine kleine Braut, plötzlich eine alte Frau und geht dann auf sie los und sagt, was hast du mit meiner Tochter gemacht? Was hast du mit meiner Tochter gemacht? Und fängt halt an, sie irgendwie ja so ein bisschen wie zu würgen und so. Und plötzlich sieht sie aber dann, dass es doch Anne ist. Also sie denkt dann, dass sie ein bisschen bekloppt wird. Und Mrs. Mills sagt dann, gibt ihr dann auch Tabletten und so und sagt, hier, nehmen Sie die mal und so, das wird sie beruhigen. Nimmt sie aber nicht. Und naja, sie ist dann so erschöpft von allem und von dieser ganzen Situation, dass sie dann zu ihrem Mann geht und ihm dann noch Vorwürfe macht, ne, dass er in den Krieg gezogen ist und so. Er hat die Familie im Stich gelassen und alle anderen sind doch auch hier geblieben, warum er dann gegangen ist und das war alles so schlimm für sie. Und naja, nachdem sie sich dann ein bisschen gezofft haben, wird aber noch gebumst. Und dann gibt's Versöhnungsex. Allerdings ist der Vater dann am nächsten Tag verschwunden. Also er sagt dann auch noch vorher in diesem Streitgespräch, dass er zurück muss an die Front. Und sie versteht das gar nicht und denkt sich so, hä? Und man selber, das ist mir auch irgendwie beim ersten Mal gucken gar nicht so aufgefallen, das wird gar nicht mehr so richtig geklärt und auch gar nicht so richtig hinterfragt. So, warum muss er wieder gehen? Warum muss er wieder an die Front? Weil der Krieg ist ja vorbei. Und
ergibt aber eigentlich im Nachhinein auch richtig viel Sinn, dass er sagt, dass er zurück an die Front muss.
Ja, da kommen wir später noch drauf. Er ist auf jeden Fall am nächsten Tag weg. Und kurze Zeit später gibt es die nächste Situation, die eskaliert. Nämlich sind plötzlich alle Vorhänge im Haus verschwunden.
Und die Kinder schreien ja auch ganz doll, aber es passiert ja nichts.
Genau, die verstecken sich so hinterm Bett. Also sie sind so, sie kriegen nicht das direkte Sonnenlicht ab, weil sie so im Schatten, sag ich jetzt mal, vom Bett sitzen. Schreien natürlich wie am Spieß, aber weil sie Angst haben, dass sie jetzt in Flammen aufgehen, gefühlt, sag ich jetzt mal. Und die Grace kommt dann und wirft dann schnell ihren Morgenmantel über die beiden und will sie dann in einen dunklen Raum führen. Und es ist aber in jedem Raum sind halt die Vorhänge verschwunden. Und wieder mal fragt sie natürlich das Personal, ey, wo sind die Vorhänge hin? Weil sie die so ein bisschen im Verdacht hat. Und es sollen doch jetzt bitte alle die Vorhänge suchen. Das macht Grace dann, also durchsucht das ganze Haus nach den Vorhängen. Und die Kinder sind dann so traurig darüber, dass der Vater weg ist, dass Anne sagt, ich suche jetzt Papa. Und klettert halt draußen am Rohr runter und will halt in den Wald, um ihren Vater zu suchen. Und weil Nicholas so Angst hat, alleine zu bleiben, sagt er, er kommt mit. Und tja, statt ihren Vater finden die beiden Grabsteine. Und auf diesen Grabsteinen lesen sie die Namen von den Hausangestellten.
Tudum.
Tudum. Und währenddessen findet Grace im Haus plötzlich, ich glaube in der Dachkammer bei Mrs. Mills und Lydia, ein Foto unterm Bett von den dreien. Tot. Also sie sehen aus, als würden sie schlafen, aber wir wissen ja, sie sind tot.
Nochmal düdüm.
Ja, und auf der Rückseite steht Dezember 1891. Wir erinnern uns ganz kurz. Es ist jetzt 1945. What the fuck? Ja, also wissen wir jetzt, alles klar, die Hausangestellten sind die Geister. Die sind nämlich tot. Und sie schließt dann auch die Tür ab und so. Die Kinder rennen natürlich wieder ins Haus. Und die drei sagen dann halt, also die Hausangestellten sagen dann halt.
Die laufen ja auch so gruselig noch auf die Kinder zu.
Ja, so langsam, so ein bisschen zombie-mäßig irgendwie.
Ja, aber das machen die einfach nur so aus Gag, oder? Weil die konnten ja davor auch normal schnell
gehen. Ja, ist ein bisschen komisch.
Ja, würde ich auch machen, wenn ich ein Geist wäre, bin ich ehrlich. Möchte ich nicht verurteilen.
Und sie stehen dann halt an der Tür und sagen zu Grace, wir sind nicht die Eindringlinge. Die Eindringlinge sind jetzt bei ihnen im Haus. Und dann ist halt so, hä? Wie jetzt, ne? Und dann hört sie plötzlich oben, glaube ich, Stimmen und kommt in einen Raum, in dem mehrere Leute an einem runden Tisch sitzen, wie bei einer Seance. Und Anne und Nicholas sind halt auch schon da. Und wir sehen dann eine ältere Frau, das ist dann anscheinend die ältere Frau, die Anne sagt, sie schon mehrfach gesehen hat, die dann so als Medium, also ihre Augen sind so ganz blass, versucht zu den Kindern zu sprechen. Also sie erinnert voll an Elise aus Insidious.
Ja.
Und sie fragt dann halt, was ist passiert, Kinder? Und Nicholas sagt halt zu Anne, sag es ihr nicht! Und dann sagt halt Anne, wenn ich es ihr erzähle, werden sie uns in Ruhe lassen. Und dann fragt halt diese ältere Frau.
Da hat sie einen Punkt, das, ja, wahrscheinlich.
Und dann fragt die ältere Frau, was hat eure Mutter euch angetan? Und dann flüstert Anne ihr was ins Ohr und dann sagt halt die ältere Frau, nee, die ältere Frau sagt gar nichts, sie schreibt immer die ganze Zeit was auf. So. Und der Mann, der neben ihr sitzt, der liest dann immer wieder vor, was sie aufgeschrieben hat und er sagt dann halt irgendwas mit einem Kissen. Und dann sagt halt die ältere Frau, also das Medium, hat sie euch auf diese Art getötet? Und in dem Moment sehen wir, wie Annes Gesicht sich total, also wie sie sich richtig erschreckt in dem Moment, in dem sie das sagt. Und sagt halt, hä, sie hat uns nicht getötet. Und dann fragt die ältere Frau, wenn ihr tot seid, warum bleibt ihr dann in diesem Haus? Und dann wird halt Anne richtig aufgebracht und fängt dann an zu schreien, wir sind nicht tot, wir sind nicht tot. Dann Nicholas, der mit einsteigt, wir sind nicht tot, wir sind nicht tot. Und dann natürlich Grace, die dann auch dazu kommt und sich denkt so, wat? Und dann auch anfängt zu schreien, wir sind nicht, oh, das ist wirklich, ich krieg auch wieder Gänsehaut in diesem Moment, weil ich die Szene wirklich cool finde. Und auch Grace, die dann halt schreit, wir sind nicht tot, wir sind nicht tot. Und rüttelt dann an dem Tisch und fängt an, die Blätter zu zerreißen, die auf dem Tisch liegen. Und dann sehen wir plötzlich, wie die Blätter in der Luft wie von alleine zerrissen werden. Und dann macht's Klick und du denkst dir so, what? Die Mutter und die Kinder sind tot, die sind auch tot, die sind die Geister.
Einfach alle sind tot.
Ja. Die sind die Geister, die sind the others, die sind die anderen und nicht ja. die, die da am Tisch sitzen. Das sind die Menschen.
Finde ich aber übelst geil, immer so eine Geisterhausgeschichte aus Sicht der Geister zu erzählen.
Ja, mega. Also ich weiß noch, als ich den damals das erste Mal geguckt habe, das war mindblowing für mich. Also das war einfach ja. so, was? Du denkst dir einfach die ganze
Zeit. Also als ich den Film angefangen habe, ich dachte mir die ganze Zeit so, safe ist hier irgendwer eigentlich tot. Aber ich hätte niemals damit gerechnet, dass es einfach alle sind.
Cool. Das freut mich, weil du hast ja jetzt den Film zum ersten Mal gesehen.
Ja.
Und ich hatte Angst, dass du drauf kommst. Vorher schon.
Dachte ich halt auch. Also ich habe in letzter Zeit nämlich öfter mal das Problem, je mehr Horrorfilme man guckt, desto vorhersehbarer werden sie.
Mhm.
Und ich hatte das auch neulich mit einem Buch und das hat mich dann auch irgendwie so ein bisschen geärgert und so. Aber hier war es wirklich gut gemacht. Also dass alle tot sind, da kommt man nicht drauf, glaube ich.
Ja, also ich fand es damals super. Ich weiß nicht mehr, wann ich den Film geguckt habe, aber ich würde sagen, das ist auch so einer der früheren Filme, die ich gesehen habe. Also, oder so einer der ersten Horrorfilme, würde ich sagen, die ich gesehen habe. Also, wenn man das als Horrorfilm bezeichnen kann. Für mich ist es halt dadurch, dass es so Ghost-Movie ist, fällt es für mich unter Horror.
Also, ich hatte meine Hände im Gesicht, dementsprechend ist es ein Horrorfilm.
Ja, gut, dass du nicht das Maß aller Dinge bist, das wissen wir.
Doch, bin ich.
Naja. Nee, aber das fand ich einfach einen geilen Twist. So.
Ja, und die Leute ziehen dann aus, weil sie sagen, also nee.
Ja, genau. Wir sehen dann die Mutter, die übrigens mir auch direkt bekannt vorkam. Es ist nämlich Catelyn Stark aus Game of Thrones.
Ah.
Und die sagt dann, die Geschöpfe wollen nicht, dass wir hier leben. Wir wissen, diese Frau ist verrückt geworden. Die hat ihre beiden Kinder erstickt und sich selbst erschossen. Und dann sagt sie halt zu ihrem Mann, denk an unseren Sohn, also Victor. Ne, der hat Albträume, der sieht immer wieder dieses kleine Mädchen hier und so. Und der Vater sagt dann, alles klar, morgen früh fahren wir.
Ja. Ja.
Und wir erfahren dann sozusagen, oder das kann sich dann, also das kann man sich dann so zusammenreimen, dass halt Grace, also Nicole Kidman, die ist halt einfach verrückt geworden. Also so diese Belastung, dass ihr Mann in den Krieg gezogen ist, sie da zurückgelassen hat, alleine gelassen hat. Dann wahrscheinlich auch noch diese Situation mit dieser Lichtallergie, ob nun eingebildet oder nicht, wissen wir nicht. Dass sie das tatsächlich so zur Verzweiflung getrieben hat, so in den Wahnsinn. Sie sagt ja auch vorher einmal zu den Angestellten, dass diese Situation unerträglich ist, da mit dem Licht, dass sie ihre Kinder mit dem Kissen erstickt hat. Sie erzählt dann auch den Kindern, weil sie sich dann wieder erinnern kann plötzlich, wie sie das gemacht hat. Also, dass sie verwundert war, dass sie das Kissen in der Hand hatte, dass sie dann sich gewundert hat, warum bewegen sich die Kinder nicht mehr. Also, das muss sie so ein bisschen wie in Trance getan haben.
Ja.
Und hat sich dann, sagt sie, das Gewehr an die Stirn gehalten, abgedrückt und plötzlich hörte sie aber das Lachen der Kinder aus dem Schlafzimmer und die haben dann mit dem Kissen gespielt, als wäre nichts gewesen.
Ja. Weil sie halt auch tot war.
Genau. Und dann sind sie halt gestorben und sie hat es nicht gecheckt,
ja.
dass sie tot sind. Und die neuen Angestellten sind ja schon tot seit irgendwie einem halben Jahrhundert. Mrs. Mills sagt dann auch noch zu ihr, die Tuberkulose hat uns vor einem halben Jahrhundert dahin gerafft. Und die wollten jetzt sozusagen denen so ein bisschen schonend beibringen, dass sie tot sind.
Ja.
Und so ein bisschen behutsam und halt nicht mit der Tür ins Haus fallen, im wahrsten Sinne des Wortes so, hallo, ihr seid übrigens tot. So. Also vielleicht ein bisschen unsensibel, sondern die wollten das so nach und nach so ein bisschen denen irgendwie versuchen, begreiflich zu machen.
Deswegen ist das Hausmädchen ja auch stumm, weil sie ist verstummt vor Schreck, als sie erfahren hat, dass sie tot ist.
Genau, das erklärt Mrs. Mills dann noch, ne? Weil die Kinder fragen dann nämlich, wo sind wir denn jetzt? So, weil die das ja gar nicht verstehen können. So, wo ist denn jetzt dieser Limbus?
Ja.
Ja, und dann sagt halt Grace auch noch, ja, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob es einen Limbus gibt. So, ich bin auch nicht schlauer als ihr. Ich weiß nur, dass ich euch ganz doll liebe und ja, und dieses halt, wo sind wir denn jetzt? Da sagt halt Mrs. Mills, das ist auch das, was Lydia gesagt hat, als sie gemerkt hat, dass sie tot sind. Und seitdem hat sie halt kein Wort mehr gesagt. Und dann endet der Film im Prinzip damit, dass dann Grace zu den Kindern sagt, ey, aber ne, das es ist unser Haus. Das Haus gehört uns. Komm, sag das mit mir, ne? Das Haus gehört uns, das Haus gehört uns. Und Miss Mills fragt dann nur noch mal, soll ich uns eine schöne Tasse Tee machen? Klar. Und am nächsten Tag sehen wir halt, wie die Familie dann auszieht und sehen auch noch mal, wie Victor halt steht und die Familie im Fenster sieht. So, weil er konnte ja die ganze Zeit die Geister sehen.
Ja.
Und Mrs. Mills hat dann auch noch zuvor erklärt, die Eindringlinge werden gehen, es werden neue kommen. Manchmal werden wir sie wahrnehmen und manchmal nicht. Und wir sehen dann halt, wie die Familie das Grundstück verlässt und draußen wieder das Schild ja, for sale, also ne, zum Verkauf, aufgehängt wird. Und ich habe mich jetzt halt gefragt, sind das jetzt die einzigen, die in all der Zeit in diesem Haus gestorben sind? Oder gibt es da noch mehr Geister? Weil irgendwie fand ich das jetzt ein bisschen verwunderlich, dass es dann nur die drei Angestellten sind.
Ich denke mal nicht, dass es die einzigen sind, aber die anderen sind vielleicht in den Himmel oder in die Hölle gegangen und nur die sind halt noch an das Haus gebunden.
Ja, weil Nicholas fragt ja nämlich auch noch, Daddy ist im Krieg gefallen, oder? Und dass der jetzt quasi wieder dann zurück musste an die Front, weil er da gestorben ist?
Also, du hast ja am Anfang gesagt, du findest es komisch, dass hier gar nicht steht, in welchem Jahr das spielt und dass wir einfach nur vermuten, dass es 1945 ist. Das spielt nicht 1945, der Film.
Nee, das stand aber so bei Wikipedia.
Nee, also ich glaube, das Ding ist einfach, dass Grace denkt, dass es 1945 ist, weil sie da gestorben sind. Aber dass jetzt hier neue Leute einziehen und so, es könnte auch 1948 oder 1950 sein.
Ach so, weil für sie so ein bisschen die Zeit stehen geblieben ist ab dem Zeitpunkt des Todes.
Ja, das würde ich jetzt mal vermuten und deswegen steht da einfach gar nichts. Ich habe gelesen, dass es vermutlich nicht allzu weit nach 1945 spielt, weil die Leute, die da einziehen, wohl auch kleidungstechnisch noch relativ an die 40er, 50er
Ja, und auch
erinnern.
Das Auto, mit dem die losfahren.
Ja, ich habe nicht richtig drauf geachtet, aber es kann gut sein, dass es ein oder zwei Jahre nach 45 ist. Und ich habe mich auch die ganze Zeit gefragt, was das mit dem Vater auf sich hatte. Aber dadurch, dass er ja sagt, er muss zurück an die Front, würde ich mal vermuten, dass er vor 45 gestorben ist und der Krieg noch läuft. Und er deswegen denkt, dass er zurück an die Front muss, weil er da gestorben ist.
Ja, aber wenn sie sagt, es ist Kriegsende, muss sie das ja vielleicht in der Zeitung gelesen haben.
Vielleicht hat sie ja irgendwie kurz nach Kriegsende sich selbst und die Kinder getötet. Und hat ja die ganze Zeit nichts von dem Mann gehört. Aber der Mann ist ja vielleicht schon 43 gestorben und sie hat einfach keine Nachricht bekommen. Das kann ja gut sein. Sie wartet ja die ganze Zeit nur.
Ja, genau. Und jetzt, weil sie jetzt erst tot sind, konnten sie ihn auch jetzt erst sehen.
Ja.
Also so Ghost meets Ghost. So.
Ja, dass halt Leute das so interpretieren, dass eigentlich bleiben ja Geister an dem Ort, an dem sie verstorben sind. Oder heften sich eine Person. Und ich glaube, dann spricht man von einem Poltergeist. Und bei dem Mann kann es ja aber theoretisch so sein, dass er halt ein Geist geworden ist, weil er halt wusste, er hat auf der Erde noch irgendwas zu erledigen oder sowas. Und dass er halt vielleicht auch, als er noch gelebt hat, davon erfahren hat, was seine Frau getan hat und dann irgendwie dahin wollte, um sich davon zu überzeugen, ob das stimmt.
Na, ich schätze mal, dass er jetzt einfach, er wollte sich verabschieden von seiner Familie.
Ja, aber eigentlich können das ja Geister nicht, weil sie eigentlich nicht so sehr den Ort wechseln können.
Ja, du, wer weiß. Es ist ein Film. Das ist alles
und
möglich.
Dann ist halt das mit dieser Lichtallergie, das fand ich total spannend. Es kann nämlich vielleicht auch sein, dass das dass die Kinder keine Lichtallergie haben, sondern dass es halt eine Metapher ist und dass die Mutter unterschwellig weiß, dass ihre Kinder tot sind und nicht will, dass sie ins Licht gehen. Und deswegen hält sie das Licht aus dem Haus.
Ah.
Und das fand ich halt so voll schön und traurig.
Ja, wobei sie gehen ja jetzt anscheinend auch nicht ins Licht, weil Grace sagt am Ende halt, also Anne sagt, guck mal, Mami, es tut gar nicht mehr weh. Also das Licht meint sie halt, weil sie am Ende ja in dem
lichtdurchfluteten
Raum stehen. Und Grace sagt dann auch nochmal, niemand kann uns zwingen, dieses Haus zu verlassen. Aber vielleicht will sie ihre Kinder auch wirklich einfach da behalten. Vielleicht will sie einfach, wenn sie das schon sagt, keiner kann uns zwingen, das Haus zu verlassen. So gesehen kann uns auch keiner zwingen, ins Licht zu gehen. Dass sie einfach für immer mit ihren Kindern da bleiben will. So.
Ich verstehe dann nur irgendwie nicht, warum die Angestellten nicht gehen können. Was bei denen jetzt das Problem ist, aber vielleicht hätte das einfach zu weit geführt, deren Geschichte auch noch zu erzählen.
Mhm.
Das kann auch sein. Und es gab wohl auch direkt am Anfang schon einen Hinweis, weil es gibt irgendwie am Anfang so eine Szene, wo das Mädchen so komisch atmet, weil Kinder manchmal einfach komische Sachen machen und sie macht irgendwie sowas wie und dann ist halt die Mutter so sauer und sagt halt, hör auf so zu atmen, hör auf zu atmen.
Ja.
Foreshadowing.
Mhm.
Aber das wurde wirklich, wirklich gut gemacht. Ich habe es wirklich die ganze Zeit nicht gerafft, dass mir da Zeichen gegeben werden. Und das fand ich richtig cool. Auch das mit dem Vater und diesen klirrenden Ketten finde ich auch super schade, dass ich es nicht wahrgenommen habe.
Mhm.
Ich frage mich jetzt nur so ein bisschen, wie es jetzt in diesem Haus weitergeht. Weil anscheinend chillen da ja jetzt einfach die Geister zusammen.
Ja.
Und
machen sich ein schönes Leben. Also ein schönes, untotes Leben.
Grace kann ja die Angestellten jetzt nicht mehr bezahlen, weil es sind ja alles Geister. Sind die jetzt weiterhin ihre Angestellten oder sind jetzt alle gleichwertig?
Ach so. Ja.
Weil sie wurde ja schon von denen auch bedient.
Ja,
und da
denke
ich mir so, also wenn ich ein Geist wäre und die wäre auch ein Geist und die kann mich eh nicht bezahlen, ja, würde ich die doch nicht bedienen.
Nee, ich glaube, das machen die jetzt auch nicht mehr. Die leben da jetzt bestimmt in friedlicher Koexistenz und fertig.
Ich hoffe.
Ja. Wie findet ihr den Film? Also wann habt ihr den gesehen zum ersten Mal? Das finde ich ja auch immer spannend, so, weil der ist ja auch schon ein bisschen was älter. Dann schreibt uns das gerne mal.
Ja, das könnt ihr tun auf Instagram, da heißen wir Schreckszene-Podcast. Oder ihr schreibt einen Kommentar bei Spotify, aber auf Instagram kann man sowas, glaube ich, besser besprechen.
Ja.
Falls ihr jetzt bis hierhin schon gehört habt und den Film aber noch nicht kennt, ich kann den wirklich empfehlen, vor allem für den Herbst, weil es auch einfach eine geile Stimmung ist.
Ja, das stimmt. Der ist sehr moody.
Ja, und ihr müsst nicht so viel Angst haben, auch wenn es die ganze Zeit so wirkt, als würden gleich Jumpscares kommen, ist eigentlich nicht viel.
Nee, aber der ist schon nett. Der ist sehr atmosphärisch, finde ich.
Ja, voll.
Na dann, war's das erstmal? Wollen wir schon verraten, worüber wir in der nächsten Folge sprechen? Ja, oder? Kann man mal machen jetzt, wo es auch schon feststeht.
Wir teasern ein bisschen. Es wird um Stephen King gehen. Ich freue mich sehr.
Genau, wir sprechen nämlich über Carrie, weil im Oktober die Carrie-Serie erscheint im Stream. Ich weiß gerade gar nicht, wo. Ich glaube, bei Prime.
Ja, ich glaube auch.
Und das nehmen wir dann mal zum Anlass. Also,
ja.
Bis dahin erstmal.
Jo.
Tschüss.
Tschüss.